Gnade sei mit euch und Friede von Gott, von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Ich lese den Predigttext aus dem letzten Buch der Bibel, Offenbarung, Kapitel 21, die Verse 1 bis 7. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird das alles ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Herr, wir bitten dich, segne du mein Reden, unser Hören und Verstehen. Amen. Wo ist der Trost, liebe Gemeinde, in diesen Worten? Was tröstet uns in dieser Vision des Sehers Johannes? Als erstes hören wir von einer neuen Welt, von einer neuen Schöpfung. Und was uns auffällt, dass es dabei kein Meer mehr gibt. Das Meer wird nicht mehr sein. In der jüdischen Vorstellung ist das Meer der Ursprung alles Bösen, alles Übel, alles denkbar Schlechte und Unangenehme kommt aus dem Meer. Und Gott trotzt sozusagen dieser Unheilsmacht das Land und das Leben auf dem Land ab. Bei Hiob hören wir, dass Hiob Gott sagen lässt: Ich habe dir geboten, bis hierhin darfst du kommen, Meer, und nicht weiter, weil das Meer immer wieder anrollen will und zurückerobert, was Gott geschaffen hat. Das Meer heute für uns eine Idylle. Wir fahren in den Urlaub ans Meer, wir entspannen uns, wir schauen den Wassersportlern zu, die am Meer sich ihren Neigung und ihren Vergnügungen nachgehen. Das Mittelmeer, das Meer des Südens, von den Römern einst beherrscht, das Mare Nostrum. Die römische Herrschaft hat sich rund um dieses Meer herum ausgedehnt. Für die Römer war es keine Bedrohung. Und diese Bedrohung sehen wir aber heute auch noch an ganz anderer Stelle, dieses Meer, eine Todesfalle für alle, die mit ihrem letzten Geld dieses Meer überwinden wollen, auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung. Tausende sind dieses Jahr bei diesen Unternehmungen ums Leben gekommen. Das Meer wird nicht mehr sein. Die Quelle, der Ursprung allen Bösens, alles Leides, allen Leides wird nicht mehr sein. Das ist ein Trostbild für alle, die hinüber wollen. Aber tröstet uns das? Oder haben wir Angst, dass dann womöglich noch mehr kommen würden, die ihr Leben hierher retten? Was tröstet uns? Die Vision eines Gefangenen auf Patmos der da hockt und gequält wird um seines Glaubens willen. Er sieht noch mehr. Er sieht das neue Jerusalem. Er hat die Vision eines neuen Jerusalems, das herabkommt, vom Himmel geschmückt, schön wie eine Braut, ohne irgendein menschliches Zutun, ohne dass Bauplätze, Investitionen und Renditen und Hypozinsen eine Rolle spielen. Sie kommt, diese Stadt für die Menschen, schön geschmückt wie eine Braut, wie wir an Weihnachten singen, vom Himmel hoch, da komme ich her, so kommt diese Stadt zu uns herab. Und mitten in dieser Stadt, oder ist es diese Stadt selbst, da sieht man die Hütte Gottes, das Zelt Gottes, wie es wörtlich heißt, bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. Ein Zelt, das nehme ich mit, wenn ich schnell unterwegs sein will, wenn ich auf Reisen bin. Das habe ich schnell aufgebaut, das habe ich schnell wieder abgebaut. Da bin ich mobil und flexibel. Und auf dem Zeltplatz bin ich aber auch allen, die um mich herum sind, sehr nah. Ich höre das, was in anderen Zelten vorgeht, wenn die Kinder morgens um 6:30 schon wach sind und nach der Mutter rufen, dann hört man das. Jeder, der mal Camping gemacht hat, der kann davon berichten. Die Stadt, sie wird beschrieben. Wenn man weiterliest, wird sie beschrieben, die Ausmaße dieser Stadt. Man kann das nachrechnen. 2200 Kilometer lang und 2200 Kilometer breit. Diese Stadt war in der Vorstellung für damals so groß, dass alle bekannten Städte, die es damals gab, in diesem Raum, in diesem Quadrat Platz gefunden hätten. Aber es ist eben kein Riesenpalast dort zu sehen. Es ist dort kein Tempel zu finden, sondern ein Zelt. Das Zelt Gottes bei den Menschen. Zu Beginn der Geschichte der Menschen mit dem Gott Israels, da spielte auch das Zelt eine Rolle. Das Stiftszelt, die Bundeshütte bei der Wüstenwanderung. Und diese einfache Behausung, diese vorübergehende Behausung, die sehen wir später auch im Stall, in der Krippe, wenn Jesus geboren wird und zu den Menschen kommt. Es gibt heute wieder riesige Zeltstädte in Jordanien, in der Türkei, und auch bei uns entstehen in gewissem Sinne kleinere Zeltstädte. Jerusalem, dieses riesige Zelt, Schmuck wie eine Braut, kommt von oben herab und wird den Menschen geschenkt als Anbeginn einer neuen Zeit. Und diese neue Zeit, diese neue Stadt verbindet sich mit dem Beginn all unserer biblischen Hoffnungsgeschichten. Wir sind im letzten Buch der Bibel. Im ersten Buch der Bibel, am Anfang, steht ein Garten Eden, ein Ort der Ruhe und des Friedens für alle Kreaturen. Und am Ende steht eine Stadt für die Menschen. Und es wird uns beschrieben, dieser Ort, als ein Ort der Erlösung, ein Ort, wo das erlöste Leben stattfinden kann. Und es ist eine Stadt, ich sagte es schon, ohne Palast und auch ohne Tempel. Übersetzt für uns ohne Kirchen, ohne Synagogen, ohne Moscheen, ohne heilige Gebäude. Ja, eine Stadt ohne Religionsbetrieb, ohne Mittler, so wie ich einer bin, der versucht, zwischen Gott und den Menschen zu vermitteln, ohne Priester, ohne religiöse Zwischenwirte, weil Gott selbst mitten unter uns sein wird, weil er selbst bei den Menschen wohnt, im Zelt, ganz nah, leicht zu erreichen, nicht weit entfernt in einem Tempel, wo man sich nur ehrfurchtsvoll nähern kann, nicht in einem Palast, wo man als einfacher Sterblicher sowieso nicht hineinkommt, mitten unter uns, unmittelbar. Kein Tempel, auch kein Konsumtempel, jener neuzeitliche Tempel, der uns das Heil verspricht, jene neuzeitliche Religion. Die Stadt, so wird sie weiter beschrieben, hat keine Tore. Diese neue Stadt ist eine offene Stadt, ohne Pass- und Grenzkontrollen, ohne Geschrei und Gewalt. Und es ist eine helle, eine leuchtende Stadt. Tag und Nacht wird nicht mehr sein. Vertrieben sind die Mächte der Nacht, des Dunkels und der Finsternis. Die Städte, die wir vor Augen haben, sehen anders aus. Städte, in denen Gewalt, Geschrei und Terror, grausame Spuren der Verwüstung zu sehen sind. Denken wir an die Bilder, die wir in den Nachrichten sehen, von Aleppo zum Beispiel. Und gemessen an diesen Ereignissen, die uns vor Augen sind hier in dieser Welt, ist diese Vision von dieser Friedensstadt wahrscheinlich viel zu wuchtig. Unbegreifbar. Aber uns geht es nicht darum, das begreifen zu können, sondern wir haben eine Vision vor Augen. Und diese Vision heißt, es wird ein erlöstes Leben für uns bereitstehen, wenn alles zu Ende zu sein scheint, wenn Hoffnung und Freude begraben ist, wenn die größte Hoffnungslosigkeit sich breit gemacht hat, dann steht uns dagegen diese Vision dieser Stadt. Hier und jetzt können wir uns das nicht vorstellen. Aber Johannes, der Seher, sieht es für uns, der Gefangene auf einer Gefangeneninsel. Und er hört, schreib es auf. Ja, Gott diktiert es Johannes förmlich in die Feder, damit es festgehalten wird zum Trost, zur Hilfe, zur Bewahrung für uns, damit es aufbewahrt wird und weitergegeben wird von Generation zu Generation. Dieser Zuspruch Gottes und seine Zusage, die vom Thron Gottes herkommt, siehe da, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschmerz, noch Geschrei wird mehr sein. Und die Tränen werden abgewischt. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Und das ist die Zusage und die Gewissheit, die wir haben. Ich bin bei dir. Ich bin am Anfang deines Lebens bei dir und ich werde auch am Ende und im Ende deines Lebens bei dir sein. Und wir können unsere Trauer und unseren Schmerz und unsere Tränen vergessen. Ja, sie werden überhaupt nicht mehr vorkommen. Nur die Liebe Gottes, die Liebe in seiner Gegenwart wird bleiben. Und nichts kann uns dann von seiner Liebe trennen. Und das ist für mich der Trost in diesem Wort. Darum geht's. Die bösen Gewalten, die wir in dieser Welt leider allzu oft und allzu deutlich sehen, das Meer im übertragenen Sinn, das uns umgibt, Die bösen Gewalten, die werden nicht mehr sein. Und der letzte Feind, der überwunden wird, die größte und mächtigste Gegengewalt unseres Lebens, der Tod, sie wird nicht mehr sein. Und am Ende siegt nicht der Terror und das Leid und der Tod, sondern das Leben. Und weil der Anfang gut ist und weil Gott gut ist und am Anfang unseres Lebens steht, hat er auch am Ende unseres Lebens das letzte Wort. Ich will den Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und wenn wir das durchstehen, das überwinden, dann dürfen wir uns Erben nennen. Und Erben sind die Kinder. Er wird unser Gott sein und wir werden sein Sohn und seine Tochter sein. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.